Ja, der Text für diese Predigt ist die Jahreslosung. Die Conny hat schon angekündigt. Ob ich allerdings zum gleichen Schluss komme wie du auf der, ihr auf der Bibelschule, wird sich noch herausstellen. Eine Gemeinsamkeit haben wir auf jeden Fall. Ich tat mich auch schwer mit dem Text. Die Jahreslosungen, die gibt es schon einige Zeit. Und sie wird jedes Jahr von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgesucht, immer 3 Jahre vorher. Und sie hat begonnen im Dritten Reich, Anfang des Dritten Reiches, weil man den Parolen der Partei, der NSDAP, etwas Alternative entgegensetzen wollte. Es war, denke ich, ein sehr mutiger Schritt. Und 1934 hieß das erste Wort, des Herrn Wort aber bleibt in Ewigkeit. Die Jahreslosungen haben im Dritten Reich eine hohe Auflage bekommen, am Anfang 500.000 Stück, und wurden dann von der Partei verboten. Und sie haben sich auf ein Gesetz berufen, das sehr interessant ist, zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen Partei und Staat. Und das macht deutlich, die Bibel kann auch heute noch gefährlich werden oder als gefährlich empfunden werden für Partei und Staat. Es kommt immer darauf an, für welche Partei und für welchen Staat. Und für dieses Jahr heißt die Jahreslosung eben, wie gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Kannst du hinwerfen? Den Text, kann man es ein bisschen sehen? Den Text kenne ich schon lange, aber ich habe mich nie wirklich damit befasst, weil ich mit ihm wenig anfangen konnte. Weil ich mir gedacht habe, was soll das, wenn ich glaube, dann brauche ich doch nicht für den Unglauben bitten. Dann habe ich ihn doch. Entweder ich glaube oder ich glaube nicht. So habe ich gedacht. Gezwungenermaßen, weil ich eben die Jahreslosung predigen musste, habe ich mich damit auseinandersetzen müssen. Und das hat bei mir einiges bewegt. Der Text ist eingebettet in eine Heilungsgeschichte, von der uns der Evangelist Markus berichtet. Und die Conny wird uns von der Wand vorlesen.
Einer aus der Menge antwortete: Herr, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da rief Jesus: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Sie brachten ihn, und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter? Fragte Jesus den Vater. Der antwortete: Von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann? Fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann: Ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen.
Dankeschön. Dem langen Text folgt eine relativ kurze Predigt. Sie ist eingebettet, dieser Text ist eingebettet in eine Heilungsgeschichte. Und dieser Text böte die Möglichkeit, nun über Heilung zu reden, über die Unfähigkeit der Jünger, über die besonderen Bedingungen dieser Heilung oder über das Wesen der beschriebenen Geister und wie man ihrer Herr wird. Ich denke, aus all den Gründen ist dieser Text nicht ausgewählt worden. Ich will mich nur auf die Jahreslosung beschränken. Kennen wir das, dass unser Glaube, mein Glaube, bei bestimmten Fragen, bei bestimmten Herausforderungen oder Ereignissen ins Wanken kommt? Ich will das an einem aktuellen Beispiel deutlich machen, mit dem wir immer wohl alle ausgesetzt sind in unterschiedlichen Stimmungen und Phasen. Zunächst will ich eine Bibelstelle an die Wand werfen von 1. Mose 8, Vers 22. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Die Bibelfesten unter uns wissen, das ist eine Zusage Gottes an uns Menschen. Ausgesprochen nach einer Naturkatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Gott gab diese Zusage nach der Sintflut und er erklärte den Regenbogen zum sichtbaren Zeichen dieser seiner Zusage. Und bibeltreue Christen glauben dieser Zusage mehr oder weniger fest. Macht es mit unserem Glauben etwas mit dieser Zusage Gottes zu vertrauen aus, wenn wir zum Beispiel folgende Schlagzeilen lesen oder uns Schlagzeilen anspringen? Kannst du bitte an die Wand werfen? Klimakonferenz in Kopenhagen grandios gescheitert. Klimanotfall. Wenn es so weiterläuft, steht die Welt in Flammen. Klimakatastrophe, Forscher sehen, Mitte des Jahrhunderts ist die Menschheit am Ende. Unwetter, Vorboten der Klimakatastrophe. Aus den vorliegenden Daten wird klar, dass der Klimanotfall auf uns zukommt. Das sind ein paar Schlagzeilen, die ich aus dem Internet gefischt habe. Diesen Zusammenhang, den ich hier herstelle, will nicht sagen, dass wir Menschen nicht handeln sollen, weil Gott das schon alles richten wird, sondern ganz im Gegenteil. Gott hat uns Menschen nicht aus der Verantwortung entlassen, für diese Welt unserer von ihm gegebenen Verantwortung nachzukommen. Ich will vielmehr versuchen, einen Zusammenhang herzustellen zu unserem Glauben, wenn unser Glaube mehr oder weniger massiv in Frage gestellt wird. Wie viel Gewicht hat unser Glaube an die Zusage Gottes noch? Wie wirkt er sich aus, wenn es zum Beispiel um die Frage der Zukunft der Erde geht? Auf wen setzen wir da? Auf den Retter der Welt, den wir gerade so groß gefeiert haben? Oder auf unsere eigenen Möglichkeiten, auf das, was wir Menschen vermögen, was machbar ist. Oder rutscht angesichts dieser Schlagzeilen unser Glaubensherz in die Hosentasche? In welchem Verhältnis steht da mein Glaube zu meinem Unglauben? Die Heilungsgeschichte, die wir vorgelesen haben, die kann ich auch mal ganz anders erzählen. Ein Vater hat ein Problem, ein sehr langes Problem. Er hat ein ungelöstes Problem, das er mit sich rumschleppt und das er auf verschiedenen Arten und Weisen schon lösen wollte. Und er ist zu keinem Ziel gekommen, hat sich aber damit nicht abgefunden. Er hat nicht resigniert, sondern er hat viel versucht. Und zuletzt war er bei den Weggefährten Jesu. Von ihnen hat er wohl gehört, dass sie zu allerhand heilsam und fähig sind, aber sie konnten ihm auch nicht helfen. Und da war der Vater sicher enttäuscht. Aber er hat sich dennoch nicht entmutigen lassen, nicht die Hoffnung genommen, das hat ihm nicht die Hoffnung genommen, weiter am Ball zu bleiben. Und so kam der Vater zu ihm. Der Vater kam zu ihm. Dieser Vater, der einen Sohn hat, der von klein auf krank war, kam zu Jesus, zu ihm. Jesus fragt den Vater zurück, wohl um sich selber ein Bild zu verschaffen oder den Vater herauszufordern, den Krankheitsverlauf einzugrenzen. Wie lange hat er das schon? Von klein auf war die Antwort. Und der Vater dann zu Jesus: Wenn du kannst, hilf. Mit dieser Aussage bringt der Vater sein in sich gespaltene Erwartung an Jesus zum Ausdruck. Wenn du kannst, hilf. Die Bitte enthält einen Zweifel. Wie reagiert Jesus darauf? Jesus wirft bildlich gesprochen dem Vater den Ball wieder zurück. Wenn ich kann, fragt Jesus, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Darauf schrie der Vater unter Tränen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dieser Schrei war eine Offenbarung des Vaters. Er sagte ja nicht, er schrie ja nicht: Ich glaube, hilf meinem Sohn. Nein, hilf meinem Unglauben. Und damit hat der Vater bewusst oder unbewusst einen Zusammenhang hergestellt zwischen der nicht geheilten Krankheit seines Sohnes zu sich selber. Der Vater offenbarte sich vor Jesus angesichts der Menge der Menschen, rückhaltlos und schutzlos. Daraufhin heilte Jesus den Sohn. Was können wir davon ableiten? Wisst ihr was? Ich habe schon lange einen Traum. Ich träume. Ich träume davon, dass wir uns als eine heilende Gemeinde erfahren. Ich träume nicht von einer problemlosen, fehlerlosen oder perfekten Gemeinde, sondern von einer geheilten, einer Gemeinde, die sich dem immerwährenden Prozess der eigenen Heilung stellt und einlässt. Einer Gemeinde, die wie der Vater des kranken Kindes sich nicht entmutigen lässt, die trotz ihres kleinen Glaubens immer wieder zu ihm, zum Meister kommt. Ich träume von einer Gemeinde, die weiß, nicht durch die Gemeinschaft allein heil zu werden, sondern durch ihn, durch Jesus Christus in dieser Gemeinschaft Heilung immer wieder erfährt. Eine Gemeinde, die geprägt ist vom Vertrauen in die Gemeinschaft und in der Gemeinschaft auch gegenüber findet, vor dem er sich öffnen kann, ja, sich ohne Scham sich ausziehen kann. Ich träume von einer Gemeinde, die sich voreinander offenbart, die sich nicht nur von der erfolgreichen Seite zeigt, sondern auch im Scheitern. Eine Gemeinde, in der persönliche Spannungen, Verfehlungen, zum Beispiel in der Ehe, in der Familie, im Beruf, in der Schule oder auch innerhalb der Gemeinde selbst, nicht verschwiegen werden, nicht unter den Teppich gekehrt werden. Ich träume von einer Gemeinde, in der gelebt wird, was Jakobus 5, Vers 16 empfiehlt: Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich Ich träume von einer Gemeinde, die ihren kleinen Glauben und ihr kleines Vertrauen sich nicht durch Schlagzeilen wegnehmen lässt, sondern zu ihm, dem Meister, kommt und seinen Zusagen vertraut. Eine Gemeinde, die nicht durch eigenes Versagen im Selbstzweifel erstarrt und deshalb sich entmutigen lässt, sondern die zu ihm, zum Meister, immer wieder kommt. Ich träume von einer Gemeinde, deren Glieder nicht nur von ihren verwundeten Erinnerungen geheilt werden, sondern auch von den Wunden, die ihnen zugefügt wurden. Aber auch die Bereitschaft hat, um Vergebung darzubitten, wo sie selbst zum Täter geworden sind und Wunden geschlagen haben. Ich träume von einer Gemeinde, die immer wieder die Erfahrung macht, gestärkt zu werden, diesen Weg zu ihm, zum Meister zu gehen. Eine Gemeinde, in der der Einzelne immer wieder zu ihm, zum Meister geht, wenn sein Leben selbst in Schieflage kommt. Weil zum Beispiel der Beruf, die eigene Leistung, das Bemühen um Ansehen, um Erfolg, das Machtstreben und die Suche nach Anerkennung einen Stellenwert bekommt, der unangemessen ist. Ich träume von einer Gemeinde, in der sich die Glieder gegenseitig nicht in Ruhe lassen, sondern sich immer wieder ermutigen zu einer heilsamen Unruhe. Eben einer Gemeinde, die immer wieder zu ihm kommt, zu wem denn sonst? Immer vertrauend, dass sein Erbarmen nie aufhören wird. Und diese Träume will ich nicht aufgeben, weil ich an ihn, Jesus Christus, dem Haupt auch unserer Gemeinde, glaube. Zum Schluss will ich noch was dazu sagen, in dem Text, wozu Jesus dem Vater im übertragenen Sinn den Ball wieder zurückwirft. Und ich denke, Jesus wirft auch uns seinen Glaubensball zu, damit wir ihn auffangen. Den Ball haben wir schon im Silvestergottesdienst gehabt. Und ich nenne ihn einfach mal unseren Glaubensball. Und wir können ihn uns zuwerfen und weitergeben oder weiterwerfen. Und ich denke, wir sollen diesen Ball spielen. Wir sollen ihn untereinander spielen, diesen Glaubensball nicht festhalten, nicht verbergen, sondern wirklich spielen. Und so wichtig dieses Spiel untereinander ist, so langweilig wird es, wenn es dabei bleibt. Eine Fußballmannschaft bekommt dann Zuschauer, wenn sie spielt, nicht beim Training. Beim Training kommen einige, aber nicht beim Spiel. Und beim Spiel zeigt eine Mannschaft, was in ihr steckt. Allerdings, der Unterschied zu einer Fußballmannschaft ist bei diesem Glaubensspiel ein anderer. Es gibt keine Besiegten. Das Ziel ist nicht, den anderen zu besiegen, sondern das Ziel ist, dass alle, die mit dem Ball in Berührung kommen, dadurch Gewinner werden. Und so wünsche ich uns allen als Gemeinde und als Einzelne, dass wir diesen Ball mit Freuden spielen, zum Gewinn für viele. Wir hören jetzt ein Lied.
Ja, ich lade euch ein, dass wir miteinander vor Gott treten, ihn loben und preisen. Das wollen wir mit den nächsten drei Liedern tun. Wir werden ein Lied gemeinsam singen und nach dem ersten Lied werden wir eine Gebetsgemeinschaft haben, in der jeder laut oder leise sein Anliegen vor Gott tragen kann, ihn loben kann, ihn bitten kann. Dafür soll Raum sein. Und dann werden wir noch zwei Lieder miteinander singen, bevor wir dann das Abendmahl feiern. Als dir Ehre zu geben, aus dir zu leben, nichts will ich mehr, als dir zu dienen. Ja, Vater, das singen wir aus ganzem Herzen und es sind doch starke Worte. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir mit dir lachen dürfen, dass wir bei dir andocken dürfen, dass du da bist, dass du mit offenen Armen auf uns wartest, dass du uns so viel schenken willst und dass wir im Grunde nur dieses Geschenk aus deiner Hand annehmen dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, deine Güte, deine Gnade. Du bist groß, Herr, und dir sei Ehre. Ja, Vater, zu dir dürfen wir kommen, so wie wir sind. Und wir dürfen immer wieder nach Hause kommen. Du wartest auf uns. Und in deiner Gegenwart können wir immer wieder zur Ruhe kommen. Vater, der heißt uns willkommen, und genau aus diesem Grund dürfen wir mutig vor seinen Thron der Gnade treten.